Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden.
Der 13. Mai 2026. Wir sind zurück mit einem Regatta-Spezial. Dazu begrüße ich erstmal den Podcasten.
Hallo, Moin. Carsten.
Hi. Und Nico ist zurück in Lorient. Wir hatten eigentlich vor, dass er vielleicht am Steg sitzt heute und wieder live vom Steg beurteilt, aber das Wetter ist schlecht. Aber egal, du bist in Lorient. Hallo, Miku.
Bonjour. Ja, bonjour. Bonjour de Lorient, des bonjour de Lorient. Und ja, es ist wirklich, das Wetter hält sich im Rahmen, möchte ich mal so sagen. Es regnet gerade im Moment und stürmt richtig um die Ecke. Und ich glaube, da ich keinen Wuschel um mein Mikrofon habe hier, es würde einfach alles zu laut werden. Und deswegen habe ich mich jetzt in den Windschatten begeben. Nicht in den Hinterhöfen.
Im Hinterhof.
Nicht in den Hinterhöfen.
Du wolltest, dass wir das sagen. Du wolltest das. Du hast quasi gefischt nach danach.
Warte, kurz vorweg, bevor wir auf die bald nicht mehr da seienden Hinterhöfe kommen. Zwei Hinweise. Einmal technischer Natur. Beim letzten Mal gab es, wir hatten jetzt immer so ein bisschen Probleme mit Fremdstimmen da drin von anderen Podcasts. Das liegt an dieser Aufnahmeplattform. Das dürfte jetzt weg sein. Ich filter das ein bisschen. Also Entschuldigung, dass letztes Mal irgendwie Leute dazwischen gequatscht haben, die wir nicht kennen und auch gar nicht in unserer Sprache. Das betraf andere Podcasts auch. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, dran zu bleiben bis zum Ende. Es wird etwas Großartiges kommen. Carsten weiß es nicht. Carsten ist ja gerade, da reden wir auch am Ende drüber, Westmeister geworden. Vor der Weltmeisterschaft ist er Westmeister am Dümmer.
Wir gar nicht.
Carsten, was du nicht weißt.
Was macht
das gehört sich ja, du bist ja auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, ne? Dieses Jahr im Medienblick.
Im wahrsten Sinne, ja. Ja.
Genau. Und du kennst das ja, vor Weltmeisterschaften gibt es ja immer so Songs. Weißt du, früher gab es so gute Freunde, kann niemand.
Oh, ja, genau.
Es gibt jetzt für dich, speziell für dich, einen WM-Song, Contender-WM-Song.
Nein.
Den packe ich ans Ende dieser Folge. Das heißt, du musst auch mal einen Podcast von uns hören.
Okay, habe ich ja nie gemacht. Es lohnt
sich, dran zu bleiben. Carsten, für dich lohnt sich auch dran zu bleiben. Also,
würde ich nicht wiederkommen.
Ich schneide das am Ende dieser Folge als Abschluss, dieses wunderbare Lied ein. Miku kennt das schon, er hat schon gehört, hat es für gut befunden.
Oh, schön. Für richtig gut sogar.
Für richtig gut.
Wieso Miku, kennt er das schon? Ich weiß da nichts von.
Weil wir eine heimliche Chatgruppe haben ohne dich.
Ja, okay.
Na?
Weiter geht's.
Ich habe ihm das gestern geschickt.
Ja.
Ich hatte das erst anders vor.
Ich habe es abgesegnet.
Genau, so war's. Kurz abgesegnet.
Ja.
Es ist sehr schön, Carsten. Es wird dich freuen.
Hat es was mit Wahlen zu tun und so? Mit Hope?
Nein, es geht nur um, es ist rein Regatta oder Miku? Erzähl ich, es geht nur um Regatta, Contender.
Es ist Regatta spezifisch. Also es ist ganz göttlich. Ganz göttlich.
Ja, sehr schön. Ach so, der Titel, Anja hat mir geholfen bei dem Song, weil die hat gerade so wegen unserem Kind so ein KI Song-Account für einen Monat gekauft. Ich habe den Text KI-mäßig machen lassen, habe aber Vorgaben gemacht und auch wie der Titel heißt, du weißt schon, worum es geht, Held der Spleiß ist der Titel heiß, heißt der Song. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Spoiler, das kommt zum Schluss.
Jetzt hör mal auf mit dem Spoiler, weil sonst hast du den ganzen Song erzählt gleich.
Ja.
Miku, du hast geschrieben, die Hinterhöfe werden, gibt es bald nicht mehr, erzähl mal, was ist los in Lorient?
Naja, ich meine, es war vielleicht leicht übertrieben. Es wird immer noch etwas, noch einige Hinterhöfe geben. Aber ich war schon erstaunt, als ich jetzt letzten Samstag hier aufgeschlagen bin und dann wirklich festgestellt habe, dass so diese ehemaligen Fischhallen, die direkt an die Bunker gebaut waren und die zuletzt wirklich jetzt nur noch als Ruinen dastanden und so, die sind jetzt endlich abgerissen worden. Die standen einige Jahre leer da, weil keiner hat sich getraut, sie abzureißen, weil das alles von vorne bis hinten voll mit Asbest war. Und jetzt haben sie dann doch abgerissen. Die Arbeiter, die ich da so gesehen habe, im Bagger und so, die hatten alle schön brav Masken auf. Aber gerade so 15 Meter Luftlinie entfernt stehen dann die ganzen Figaros oder standen einige Figaros, sagen wir mal so, an denen auch gebastelt wurde. Nur die Figaro-Eigner, die da an den Booten basteln, die hatten natürlich keine Maske auf. Also
da bist du da mit deiner Asbestlunge, ich meine, da bist du da immer mit hochgeschlagenem Trenchcoat dann rumgelungert, dann hast du da
auch. Da bin Asbest. Ich früher immer rumgelungert, genau wie du sagst, ja, weil da waren auch so schöne Graffitis und so, das habe ich alles fotografiert und das fand ich alles super. Also das war wirklich richtig gut, das war so richtig, richtig übel. So. Aber das ist jetzt dann alles weg und wahrscheinlich werden die Graffitis dann auch übermalt und so. Und also schon ein bisschen doof so irgendwie. Aber ich muss dazu sagen, die Bunker, die ja eigentlich hier diese gruselige Atmosphäre ausmachen, die sind ja Weltkulturerbe und die werden nicht abgerissen. Alter. Die kriegen sie auch nicht abgerissen. Deswegen sind sie ja Weltkulturerbe geworden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Finde ich auch super, wenn man demnächst fragt, nicht Miku, was gibt es in den Hinterhöfen, sondern Miku, was passiert denn unter den Bunkern?
In den Bunkern.
Ich meine, da war ich ja auch mal ganz begeistert, als du mich da rumgeführt hast. Da sind ja Wassersportgeschäfte drin in Aimi, glaube ich, ne? Oder richtig?
Ja,
also
ist ja das Plastimo, ist ja, Plastimo beispielsweise Plastimo, produziert. Ja. Lorima produziert seine Masten in den Bunkern. Das sind jede Menge sehr hochseespezifische Unternehmen drin. Das ist ganz spannend. Ja, muss man wirklich sagen, ja.
Gut. Okay. Erzähl mal vorab, du hast gerade eine kleine Überführung gemacht.
Ja, das war witzig, ja. Also das war jetzt so typisch Lorient, fand ich so irgendwie. Das muss ich auch ganz kurz erzählen, weil während der Zugfahrt, als ich hier ankam, hat mich mein Kumpel François angerufen und hat gesagt, hör zu, morgen gibt's eine Überführung mit einem Trimaran, Baujahr 1979, der total refitted wurde, mit dem auch schon Mike Birch durch die Gegend gesegelt ist damals. Und wir überführen den morgen, also das war dann eben am Sonntag, und wir überführen den rüber nach La Trinité. Das ist eigentlich gar nicht weit, aber es war natürlich eine super, super Möglichkeit. Das sind so quasi, wir waren 6 Stunden auf dem Wasser und haben auch nochmal schnell Belle-Île, sind wir auch nochmal entlang und so. Also das war schon alles super, vor allem, weil wir auch 5 bis 6 Windstärken hatten. Und ich muss echt sagen, das war echt so cool. Ja, dieses alte Boot ist von seinen gesamten Eignern immer wieder aufs Beste refitted worden und ganz, ganz tolles Segelverhalten und wirklich klasse. Und wir sind dann da am Wind auf La Trinité zu. Da waren Monohulls neben uns. Die sind kein Grad höher gelaufen als wir. Es war absolut irre. Also wir waren hin und weg. Es war wirklich ein großes Erlebnis und ich habe ja auch mal, also zumindest mal Carsten, habe ich mal ein paar Bilder geschickt und so. Also es sieht wirklich
toll aus. Erklär nochmal Mike Birch, den kennt sonst hier keiner.
Ja, Mike Birch ist halt eine englische Legende, die im Endeffekt einer der ersten Rotürum-Segler und dann halt auch Transatlantik und so weiter und so fort. Der hat also, ich weiß nicht, wie die damals hießen, da diese Transats, die ja noch zum größten Teil von den Engländern aus auch organisiert wurden. Und halt so Ende, also Mitte, Anfang 70er Jahre und dann auch noch Anfang 80er Jahre. Der Trimaran ist also wirklich die gesamte Zeit über ist er bis 2005 ist er intensiv Regatten gesegelt und jetzt geht's wieder los. Der startet morgen zum sogenannten Armen Race, so ein 360 Seemeilen Rennen. Und interessanterweise, so manche SR-Leser werden sich da noch dran erinnern, als eingekaufte Skipperin ist mit dem Eigner zusammen die Irina Gravinova,
die Russin.
Die Russin. die dritte geworden ist bei der Mini-Transat, bei der drittletzten Mini-Transat 2019, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Aber jedenfalls hier sehr bekannte Seglerin mittlerweile. Und
war doch bei dem Ungarn, ne?
Bei dem Ungarn hat sie teilweise mitgesehen. Ja, das Problem war ja lange Zeit für sie. Sie ist ja 2 Jahre gesperrt gewesen. Wegen Russland, Krim und so weiter und so fort. Und da hat sie sich ja auch schwer, natürlich war sie auch völlig kaputt letztendlich, weil ihre gesamte Karriere ist im Endeffekt ja da mehr oder weniger auf dem Spiel gestanden. Sie hatte gerade da irgendwie ganz gut gefinisht mit ihrem Mini und hatte irgendwie einen ganz guten Lauf insgesamt und dann wird sie halt eben aus dem Rennen genommen sozusagen. Aber das hat sich alles eingerenkt. Hatte, ne?
Ganz gut. Ja, politisch war die da unbedenklich. Ne?
Die war ja auch schon jahrelang in Frankreich vorher und die ist bekannt dafür gewesen, dass sie wirklich das alles überhaupt nicht toll fand. Ist auch eine, die sich sehr äußert und die einfach gut drauf ist. Also das, lange Rede, kurzer Sinn, das war eigentlich wirklich ein Highlight für mich. Für mich war da schon die Woche hier in Lorient durchweg gerettet. Das war echt cool, muss ich echt sagen. Ja.
Was sagt man denn in Lorient über das, ein komischer Name, Mille Race, 1000 Race, 1000 Cour, also das das erste Imoca-Rennen der Saison, nennen wir es mal so. Das Tausender-Race, ne?
Ja, also das Mille Race, also über den Namen kann man natürlich streiten und so, aber ja, das, sie sind alle sehr begeistert jetzt hier gewesen, mal wieder. Es waren ja nicht so viele am Start. Wir hatten ja schon mal bei diesem Mille Race deutlich mehr Imoca am Start, aber das ist ja immer die gleiche Geschichte, dass es halt so wie Guinea zur Vendée Globe kommt, desto populärer in Anführungszeichen beziehungsweise besser besucht sind dann diese Rennen auch. Aber jetzt mit den Imoca, ja, was hier jetzt in Lorient wirklich ganz speziell sehr, sehr groß gefeiert wurde, ist eben nicht Sam Goodchild, der Erster geworden ist, sondern was gefeiert wurde, ist natürlich Violette d'Orange, die Dritte wurde und letztendlich von den drei Frauen am Start auch tatsächlich dann die Beste gewesen ist. Und das war eine sehr herzliche Geschichte hier und man hat mir das mehrere Male erzählt, dass sie auch nicht so, sie ist ein bisschen reifer geworden insgesamt. Also so der Auftritt vor den Medien und so weiter und so fort ist ein bisschen ruhiger und cooler gewesen und sie hat einfach auch gut gesegelt und das wird hier von der Szene sehr, sehr gut anerkannt. Also alle waren von ihr begeistert, von Sam Goodchild ist man sowieso begeistert.
Ja, ist man das? Ja gut, ich meine, muss man. Der ist ja auch mit ordentlich Vorsprung, glaube ich, ins Ziel gegangen, ne? So wie ich das verfolgt habe.
Ja. Er hat großen Vorsprung, aber das war, wie Michael ja auch schon sagt, das war durchaus erwartet worden. Ob man das jetzt erwarten konnte, weiß ich nicht, weil man muss ja auch im Hinterkopf haben, also er ist ja bei der Café Loire Dritter geworden, mit Massiv, das war im Double-Handed-Modus, aber ist eben geschlagen worden, also mit dem Schiff, wo alle sagen, das ist das überlegene Schiff, also von alleine fährt das dann im Grunde auch nicht. Man muss das dann im Hinterkopf haben, okay, da war über den Atlantik, darüber Passatwinde, sind harte Downwind-Bedingungen, das sind einfach andere Bedingungen gewesen bei dem Transatlantik. Ist er ja auch von Will Harris und Klapcic bei dem ersten Rennen unter dem Nicht-Malizia-Namen, die 11th Hour, ja, und der Ex-Malizia von Boris Herrmann geschlagen worden. Und wir erinnern uns, sondern BU hat ja nun überlegen gewonnen, dieses Rennen. Also, naja, und die waren, der war jetzt eben nicht dabei, also gerade Herr BU und insofern gab es jetzt eigentlich keinen anderen Gegner in dem Sinne, aber eben das, der Zweitplatzierte, der geht immer so ein bisschen unter bei den ganzen Frauenpower da, das ist ja Corentin Oro, der hat auch sein erstes Rennen da gefahren und der ist ja immerhin auf dem zweitbesten Imoca aktuell der Welt, muss man ja sagen, wenn man die Ergebnisse von der Vendée Globe berücksichtigt, der ist ja auch mit Richomps Ex-Boot gesegelt und das sollte eigentlich auf Augenhöhe sein, wie Massiv, aber es sind eben auch alles, die haben alle ihr erstes Ding da gefahren, gerade in der Saison mit ihren Schiffen und insofern war schon Goodchild da favorisiert, auch hat es dann sensationell gemacht, bei Bedingungen eben auch, wo das Schiff ja eigentlich seine Stärke hat, nämlich bei diesen, wir sagen ja immer, übersetzt dann immer diese Übergänge, wo es von zwischendurch dann der Wind aussetzt, totale Flaute ist und dann fährt am schnellsten wieder los und das ist dann eben auch so die Stärke, insofern war das schon klar, oder was heißt, war Favoritensieg, ne, und sehr souverän gemacht.
Aber Violett, weißt du, dritter Platz,
ja, das ist cool, ne,
vor allen Dingen vor Bonafou, vor Klapcic, da kommen wir gleich nochmal zu, die war kommentiert irgendwie, Carsten, der Analytiker will da noch was zu sagen. Also Violett, muss man auch sagen.
Chapeau. Also unter den Frauen hat man hier in der Szene eigentlich Bonafou den größten, die größte Chance gegeben, ne? Weil die hat sich ja nun schon ein paar Mal gezeigt, dass sie wirklich was drauf hat, auch schon auf ihrem Imoca. Aber die ist ja überhaupt nicht gut weggekommen auch und so bei dem Rennen. Und also jetzt so vom Start weg und so, die erste Zeit war, ich meine, das war ja auch zäh, muss man ja auch mal so sagen. Die sind ja da mit 2-3 Knoten los. Also das ist
ja unglaublich. Und rumgelegen da ewig, ne?
Ja, also
ja, und besonders für Bonafou muss man bedenken, die hat quasi das Schwesterschiff von Gutschalt, von Massif, ne? Und ist ja ein Neubau für die Generation, aber ist in den Formen von der Massif eben gebaut. Das heißt, eigentlich auf dem Papier sollte es gleich schnell sein und sicher stärker einzuschätzen als jetzt zum Beispiel von Violette. Und auch natürlich die alte Malizia halt, ne? Also dafür muss man sagen, ich finde auch, bin total, na nicht total geplättet, aber ich bin schon beeindruckt von dem, was D'Orange da geliefert hat, weil man muss man immer denken, zuletzt hat Sam Davies mit dem gleichen, nein, mit demselben Boot ja, auch die Vendée Globe fand ich für mich sehr enttäuschend abgeschnitten. Also war gar kein großes Thema, wie jetzt bei Boris oder so, aber sie hatte ja vorher auch schon bei Atlantikrennen, war sie doch bei dem einen, wo Boris Zweiter geworden ist, war sie Dritter und hat gute Ergebnisse gehabt, aber dann Vendée Globe. Und das ist nicht mehr gut unterwegs gewesen und auch nicht zusammen. Die letzte Saison hat sie ja zusammen mit D'Orange gesegelt, Sam Davies. Da sind die eigentlich auch nicht sehr besonders gut gesegelt. Und jetzt alleine gibt die Kleine, sage ich immer noch, richtig, richtig Gas. Und das finde ich schon auch sehr bemerkenswert. Aber du unterstreichst es ja auch, dass das da in Frankreich auch so wahrgenommen wird, ne?
Ja, und immer wieder, es muss immer wieder betont werden, sie hat ja auch mal, irgendwann gab es auch mal einen Artikel in der Equipe, der war überschrieben mit den Worten, sie hatte sich ja mal so eine, muss ich jetzt in Klammern sagen, sie hatte sich ja mal so eine Auszeit erbeten von ganzen sozialen Medien und so weiter und so fort. Und hat dann im Endeffekt, mit diesem Artikel ist hier quasi wieder zurückgekommen in die Szene, der überschrieben war, ich bin jetzt etwas reifer geworden und kann besser mit den sozialen Medien umgehen. Also so war das in der Unterüberschrift gestanden. Und das bescheinigt man ihr jetzt so von verschiedenen Seiten. Und ja, ihr wisst ja, dass ich auch so ein bisschen da einen Kontakt in das Team habe von ihr. Und ja, also ich muss sagen, sie ist überall, ihr Ergebnis ist überall sehr begeistert, aber mit einer gewissen verhaltenen Begeisterung aufgenommen worden. Verhalten im Sinne von, jetzt machen wir nicht wieder den gleichen Blödsinn, wie wir noch vor 2 Jahren gemacht haben, dass wir sie jetzt hier in den sozialen Medien für so eine Regatta hypen, die ja im Endeffekt, wie wir alle wissen, jetzt auch nicht so super gut besetzt war.
Ne? Nee, also, 7 Boote ist dann echt traurig eigentlich. Ich sehe das schon viel dramatischer eigentlich, aber okay, das werden wir hier jetzt auch nicht nochmal besprechen, aber es hat auch mit Ocean Race und hin und her zu tun. Also es ist schon alles ganz schön schwierig gewesen. Also
schon aufgesplittet. Aber es wird ja am geht schon in nicht mal 2 Monaten weiter mit der Vendée Arctique. Das richtig, hört sich auch länger an, als es ist. Das sind auch nur 1200 Seemeilen. Also das Verhältnis 1000 sind jetzt 1200. Also das Vendée Arctique hört sich an, als ob das irgendwie 3 Monate geht und zum Polarkreis. Das ist ja nicht ganz so, ist es nicht. Aber da sind schon 10 Schiffe und da treffen halt die, sag mal, ersten 3 wieder aufeinander mit Sam Gutschalt, mit Grandin Aureau und Violette auch, also eigentlich das ganze Feld plus Alagrande Mapa ist wieder dabei.
Oh ja.
Und hier der Ungar, der Würisch.
Naja, sagen wir mal so, aber ja.
Der war letztes Mal nicht, ne? Den war jetzt nicht am Start, ne? Sonst sind es alle.
Ja, der Ste ist auch jetzt dabei.
War jetzt im Start?
Ja, der fährt ja im Grunde mit dem schnellsten Nicht-Foiler und er hat ja bei diesem Rennen jetzt auch, hat's ja eben noch über die Flaute und so gesprochen, Michael, der war ja plötzlich dann Zweiter, Erster und denkst, hä?
Mit dem Nicht-Foiler.
Genau, und der ist ja mit dem, quasi von Ferré hat er das übernommen. Aber es ist natürlich auch klar, also da war Flaute, war Gegenwind, da sind einfach Nicht-Foiler immer noch ein bisschen schneller und ja, und als wenn es dann ein bisschen Druck kam, dann faulen die anderen Boote dann vorbei. Es sind dann eben so die Abstände, die werden eigentlich viel größer, weil früher wären die Foiler da gar nicht klargekommen bei solchen Bedingungen. Inzwischen sind sie dran und wenn es dann ein bisschen Wind gibt, dann sind sie sofort vorbei. Also schon. Aber ich finde auch dieses Konzept von dem Arktik finde ich ganz, ganz lustig. Das habe ich erst noch am Rande mit. Die müssen ja gar nicht um irgendeine Tonne da im Norden oder eine Marke, sondern die haben einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine, was ist das? Ist das der Längengrad oder ist das der Breitengrad? Ich verwechsel das immer.
Das ist der Breitengrad.
Breitengrad, ne? Da müssen sie über, ich weiß nicht, über welchen jetzt müssen sie rüber, aber das ist dann definiert. Und dann ist es eigentlich völlig egal, ob sie an welcher Stelle sie jetzt quasi rüberfahren. Das ist ja strategisch total spannend. Also ob du jetzt ganz weit im Osten drüber fährst oder im Westen, das gibt, muss ja dann eben dieses Routing-Programm irgendwie vorgeben. Also das wird lustig. Wie das jetzt sportlich ist, keine Ahnung. Die sagten nur auch D'Orange, er sagte, oha, das Ding hält sie wirklich nochmal für sehr anspruchsvoll, auch weil es eben so hoch in den Norden geht und klar, wettertechnisch.
Aber das klassische Fehler ist nicht am 6. Juli, sondern nicht am 6.7., sondern am 7.6.
Ja, okay.
Ich habe die englische Schreibweise gelesen, 6.7, aber es heißt 7.6. Also
noch näher.
In drei Wochen, sagen,
gut
drei
Wochen. Übermorgen.
Ja. Und ich glaube, wir waren ja eben bei den Startern und das ist, muss man ja sagen, da sind quasi die alle jetzt so am Start, die auf diese Route rum hinarbeiten, nämlich im Einhandmodus. Also das ist im Grunde, da gibt es ja zwei Gruppen und das ist der große Höhepunkt der Saison und die alle jetzt im Einhandmodus segeln, die machen da unter anderem, das werden ja nachher dann auch noch mehr. Aber die anderen ebenso, Boris und ja auch der Japaner, die ihre neuen Boote bauen, die dann mit Crew ersegeln, die sind da jetzt eben auch nicht dabei, weil es ein ganz anderer Rhythmus ist und Strategie.
Meint ihr, das ist für die Vendée, das ist ja immer das große Ziel dieser ganzen Spielereien oder dieser ganzen Regatten, also das ist immer der Höhepunkt. Meint ihr, dass die Vendée, dass das für die Vendée letztendlich den Ausschlag geben wird? Letztes Mal hatten wir diese zwei Parteien von den Booten, die früh ins Wasser gingen, Boote, die spät ins Wasser gingen. Das ist immer so das entscheidende Zünglein an der Waage. Jetzt splittet sich das ja in diese Einhand- und Crew-Rennen irgendwie. Meint ihr, dass es hinterher entscheidend wird für den Ausgang der Vendée oder ist das egal? Was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, nein, ist nicht entscheidend. Also glaube ich einfach nicht, weil jetzt ist erstmal Training für den Crew-Modus, also all diejenigen, die eben beides segeln wollen. Ne? Ocean Race wird jetzt erstmal ordentlich für gearbeitet und dann danach geht nochmal eine spezielle Trainingsphase dann los, Einhand für die Vendée Globe. Aber was ja viel wichtiger ist, ist ja, also dass die Boote wirklich im Top Zustand eingerichtet sind. Das ist absolut wichtig und das ist ja nun wichtig, genauso wichtig für Ocean Race wie für letztendlich für die Vendée Globe. Also ich meine, die Boote müssen schnell sein, Punkt. Und
ist es kein Unterschied, Entschuldigung, ob du so ein Ding single-handed fährst und das einstellst auf single-handed oder du fährst dann, dass die Ocean Race irgendwie dann nochmal mit, weiß nicht, 4, 5 Leuten?
In der Bedienung schon. In der Bedienung natürlich, ist vollkommen klar. Ja. Die bauen ja teilweise auch die gesamte, die nennen das hier immer Tastatur, vollkommen um fürs Einhandsegeln dann. Nur, ich meine, dass das Boot unter dem und dem Segel, in dem und dem Windeinfallswinkel das Foil so tief runter sein muss und so weiter und so fort, das ist hoch wie breit. Ob das jetzt Ocean Race ist, mit Crew oder eben Single-Handed.
Ja.
Das muss schnell sein, Punkt.
Das glaube ich auch, wobei man beachten muss, oder wahrscheinlich ist es sogar ein Schlau, erst mit Crew zu fahren, weil du, wir wissen ja alle, dass der Ronnie Globe, die können halt nicht bei 100% fahren. Da wirst du, bevor, wenn dir dein Computer sagt, ey, du solltest jetzt das Segel wechseln, weil gerade eine halbe Windstärke weniger ist, dann legst du dich als Einhandsegler, denke ich mal, weil ich selbst natürlich nicht gemacht habe, legst dich noch mal hin und drehst dich noch mal um, wenn du bei der Crew, dann muss dann einer das eben machen, wenn du mehrere dabei hast. Und da kommen dann die 100% im Grunde raus. Aber deshalb finde ich das eigentlich ganz schlau. Und gerade, wir wissen ja, Malizia macht das Ocean Race. Und die erste Etappe, die ist ja diesmal sogar noch länger als beim letzten Mal. Die fahren ja bis nach Auckland vom Start, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo startet. Ist es in Frankreich wieder irgendwie? Oder ist es im Mittelmeer? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist ja eigentlich das Wichtige, dass die quasi auf dem Vendée Globe-Kurs irgendwie trainieren und dann eben nah an diese 100% kommen. Deshalb haben sie dann die Daten eben nach so einer ewig langen Etappe, die sammeln die einfach im Echtzeitmodus. Und das ist, glaube ich, hilfreich nachher auch für die Vendée Globe, wo sie natürlich nicht an die 100% kommen, aber dann wissen, wann lohnt sich das denn im Grunde da jetzt ein bisschen was zu ändern oder auch Trimdaten. Und von daher, das Problem ist jetzt, dass beim Ocean Race, das ist also viel mehr aktuell als ein Training, ist es ja nicht. Also bis jetzt sind ja nur 2 Neubauten, ich glaube 3 Teams. Das wird schrecklich. Also ich weiß nicht, wie das da noch was passieren soll.
Das steht nicht mal fest, wo sie hinsegeln. Also die starten an die Kante nach Auckland. Das hat vermutlich
damit zu tun,
dass ich glaube, das mit Coleman ist, glaube ich, fix, dass der mitmacht. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat.
Ja,
Und dann gibt es in Südamerika einen Ort, der ein grüner Punkt ist, ohne Namen. Mhm. In den USA gibt es einen Ort an der Ostküste, ohne Namen.
Mhm. Moment, aber wieso? Ist doch Itajaí in Brasilien.
Das steht hier noch nicht. Es steht Rennstrecke, ist Start in Alicante, Zwischenstopp in Auckland, Ankunft in Amala, Rotes Meer. Weitere Zwischenstopps werden in Kürze bekannt.
Okay. Also das ändert sich ständig. Der eine springt dann ab oder nicht. Okay, das hat auch damit zu tun, weil natürlich alle warten, wird das denn jetzt irgendwie was? Klar, mit Geld. Ich meine, Auckland hat ja gerade abgesagt für nächstes Jahr den Sail GP, der da eigentlich stattfinden soll. Ja, es kommt nicht genug Kohle rein, weil er dachte, hey, das ist ein Riesen-Event. Auckland hat den America's Cup schon lange nicht mehr, obwohl die Neuseeländer das haben. Und immerhin haben sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob die nach Auckland. Achso, Auckland sagst du, ne? Nicht nach Wellington, ne? Das war ja auch schon mal so ein Stopp. Auckland, dass sie da überhaupt wieder irgendwas den Segeltechnisches da irgendwie bieten. Also die haben da einfach nicht genug Kohle. Und all das steckt jetzt im Grunde dahinter halt. Ne? Und jetzt zu der Frage nochmal, ich meine, wer nachher bei der Vendée Globe gut ist, welche Strategie gut ist. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, da irgendwie Einhand zu segeln. Aber das haben wir ja auch schon gesagt. Jetzt, wie gesagt, dieses Jahr ist Route du Rhum das große Ding. Da fahren die eben mit den alten Schiffen noch. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein neues Boot, ein Neubau schon dabei ist, weil es ist inzwischen nicht.
21 Schiffe sind dabei.
Ja, aber ist ein Neubau.
Ist Oliver Heers, der mit seinem neuen doch, ne? Der fährt mit.
Ja, aber das ist ja auch kein Neubau. Der hat ja das Metro übernommen, ne?
Stimmt.
Genau, und das könnte sein, ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt noch gar nicht, aber das ist jedenfalls nicht von den großen Teams, weil eigentlich, das hat ja die vergangene Phase vor der Vendée Globe gezeigt, du musst nicht mehr so früh bauen, so du kannst, also die Computermodelle, die Computertools sind so gut, dass ja wir in uns so Rouillon und auch selbst hier Dolin mit Massif, die haben ihre Schiffe Neubauten, glaube ich, weiß ich nicht, in ein paar Wochen draußen und haben sofort der eine das Fastnet Race gewonnen, direkt danach, also und der andere, weiß ich gar nicht, welche Regatta das war. Jedenfalls, du brauchst nicht mehr wie früher diese 2 Jahre Einfahrzeit, um so ein Schiff auf 100% zu kriegen und deshalb kommen die Neubauten erst nächstes Jahr, bis auf Boris, der macht es jetzt wegen Ocean Race eben ein bisschen früher, aber deshalb glaube ich auch, dass beim Ocean Race ja zumindest jetzt nicht die Top-Teams noch irgendwie kommen werden, die hätten ihre Strategie dann schon
irgendwie drauf ausgerichtet. Und ja, er hat dann da aber ein bisschen mehr Zeit zum.
Es wird vermutlich so sein, wie beim letzten Mal, dieser, ja, ist es jetzt ein Vorteil, früh oder spät zu bauen? Das wird sich zeigen. Wahrscheinlich ist das gleiche auch mit der Vorbereitung. Das wird sich auch zeigen, weil nach der Wunde sind alle schlauer und sagen, hätten sie mal das nicht gesegelt, hätten sie mal früher angefangen, Einhorn zu segeln, hätten sie, weißt du, das.
Ja, ja, stimmt, aber ich glaube schon, dass ich das jetzt. Genau, du hast recht, aber das hat sich jetzt einfach verändert. Wie gesagt, früher war das so, du hast ja so ein paar Regeln, was sind Erfolg, genau wie du gerade sagst, das war doch beim letzten Mal auch so. Aber durch diesen technischen Fortschritt hat sich das einfach krass verändert. Und ich habe heute noch eine Pressemitteilung eben noch von Malizia bekommen. Wir haben sich jetzt mit so einem deutschen Sensorhersteller verbunden. Also das zeigt eigentlich nur so ein bisschen, wo die Reise dahin geht. Also der macht Sensoren für die, wurde kurz beschrieben, für die Wasserballasttanks, die ja vorne und hinten bei so einem Imoca sind. Und weil man nicht so genau sehen kann, wie doll sind die jetzt eigentlich gefüllt, hat er eben unter anderem eine Sensorik dafür entwickelt, weil er den Druck von dem Wasser in den Tanks, weil man genauer sehen kann, wie viel Wasser jetzt eigentlich drin ist. Und es hat dann eben ganz dollen Effekt, kann ich mir gut vorstellen. Also gerade Längstrim, die haben wir schon öfter gesagt, am Ruder haben sie eben keine Foils, also kein Leitwerk, wo die Flughöhe quasi mit eingestellt wird, sondern die müssen irgendwie balancieren, ähnlich, wenn ihr das mal gesehen habt, Nacra 17, die Foiler, die olympischen Foiler, da ist auch der Vorstotter oder die Vorstotterin, die rennt immer auf diesem Rumpf hin und nach vorne und nach hinten, weil die eben dadurch auch den Foilwinkel irgendwie einstellen und das machst du beim Imoca quasi mit dem Gewicht vorne im Ballasttank so hin. Es gibt ein so ein schönes Video von Klapcic eben beim Start jetzt von dem 1000 Race, wo man sieht, wow, das sieht toll aus, wie Malizia oder Ex-Malizia quasi so vorne mit dem Bug raushebt und wie so eine Art Wheelie irgendwie macht. Und das ist aber totenlangsam, weil die natürlich in die Luft geht und dann platscht sie ins Wasser. Die müsste eigentlich immer die Flughöhe parallel zum Wasser sein, dann ist das Ding schnell und sowas machen sie eben mit Sensorik. Und das ist, glaube ich, der Bereich, wo einfach der Fortschritt da passiert und der ist eher technischer Art und klar muss es auch ausprobieren und so, aber das sind die Sachen, wo die Boote sich nachher unterscheiden. Das ist glaube ich, auch für Boris jetzt nicht so wichtig, da diese Saison jetzt auf dem alten Schiff vielleicht noch Einhand zu segeln, sondern ja, dieses Schiff einfach zu optimieren und ich glaube, und
am da besten würde man da vielleicht sagen, ist es, wenn er viel auf dem neuen Schiff schon Einhand, aber das, ich meine, dann ist es wieder, dann sagen wieder alle, ja, es wäre besser spät, also wahrscheinlich, wie das machst. Wenn du hinterher schlecht abschneidest, war es falsch, wenn du gut abschneidest, war es richtig. Sag mal noch ganz kurz, wo du Klapcic gesagt hast, da warst du, hast ein bisschen Fehler bei dir gesehen, die sie nicht benennt.
Naja, ich finde das, ich verfolge das sehr, ich finde die eigentlich cool, da kommt aus der olympischen Szene, 49er und was die auch, wie die kommuniziert, damit Will, das war letztes Jahr ja spannend und jetzt ist das ja auch ihre Premiere quasi alleine auf dem Imoca und die ist am Anfang gar nicht gut klargekommen, jetzt bei der Regatta, auch was Michael eben auch schon sagte, die ist ja überhaupt, also bei dem wenigen Wind ist sie nicht los, ist auch egal, aber die hat sich ja dann ziemlich cool rangekämpft, man konnte ja auch wieder sagen, okay, Malizia, das ist jetzt nicht, das wissen wir alle, ist jetzt gerade, bei absolut wenig Wind ist sie sogar schnell, aber dann, wenn ein bisschen mehr Druck ist, dann funktioniert das Boot. Und die haben da zwar viel was dran gebastelt, aber das werden sie so nicht hinkriegen. Aber dann hat sie sich wieder rangekämpft und war eigentlich wirklich, das war ja lustig, die drei Frauen waren wirklich zusammen und da fand ich es, wurde es dann spannend, weil die ja, jeder hat einen anderen Winkel, man musste Vorwind halten, Halsendreher mitnehmen und da sieht man schon, finde ich, Klapcic, dass die dann schon mal ausschert, ob das so ein olympischer Hintergrund ist, wo man sagt, okay, die macht noch ein paar andere Sachen. Sie kommuniziert das dann auch, also schreibt auch wirklich viel jetzt englische Pressemitteilung, dass man das nachvollziehen kann, fand ich ganz gut, aber naja, und dann ist sie aber kurz vor dieser einen Marke, also sie war eigentlich dran, die waren wirklich da in Sichtweite aufeinander und dann ist sie, bevor sie diese virtuelle Marke dann passiert haben, liegt sie dann plötzlich, weiß ich nicht, 20 Meilen zurück. Das kann ja alles passieren. Ich fand da nur, kann man auch mal drüber sagen, oh, das ist jetzt aber doof gelaufen oder so. Stattdessen liest man, ja, sie wollte unbedingt was anderes machen. Fand ich jetzt ein bisschen, also ich werte sowas immer, wenn Skipper oder auch Teams das dann ehrlich sagen und die Großen und die Guten, die sagen dann auch, oh, habe ich Mist gebaut oder weiß nicht was, das hätte man da jetzt auch erwarten können, hätte ich jetzt gedacht, dass man sagt, okay, da hat sie sich irgendwie ein bisschen verhaspelt, aber nö, war einfach nur, oh, sie wollten was anderes machen. Fand ich ein bisschen komisch, jedenfalls da alles im Grunde entscheidend war und die im Dreikampf waren, da hat sie das echt nicht gut gemacht und da ist Violette wirklich besser klargekommen und hat, es kann ja auch sein, dass sie da, wissen wir auch alle, manchmal der eine hat dann Glück oder Pech, da sind dabei, wenn wenig Wind ist, dann hat der eine, kriegt er eine Böe und das kann ja auch alles passiert sein, ist auch egal, mir geht es da jetzt eher um die Kommunikation, kann man auch sagen, okay, das war jetzt doof, weil eigentlich fand ich, hat sie da bis dahin zum diesen mit der Aufholjagd auch eigentlich gut gesegelt und ja, wie auch immer, das vielleicht stützt du da ein bisschen unter Druck, dann auch unter den Sponsoren, ne?
Ja. Genau, wir werden in 3 Wochen sehen, wie es dann läuft bei der arktischen Vendée. Miku, du hast gesagt, in La Baz, im Becken von La Baz, liegt auch ein, in Anführungsstrichen, neuer Imoca. Erzähl mal, was liegt denn da?
Naja, Oliver Herrs Boot liegt dort, ne?
Ist fertig. Und,
ja, in Anführungsstrichen, genau.
Ja, ja, ist kein ganz neues, wissen wir ja. Hat ja Carsten eben auch schon gesagt, ist ja das ehemalige Boot von Justine Metro und das ehemalige Boot von, hier. BU, genau.
Genau.
BU. Ja. Und also ich meine, der ist jetzt wirklich von seiner, ich möchte mal so despektierlich sagen, alten Gurke auf ein durchaus korrektes Boot umgestiegen, mit dem er meines Erachtens nach, weil das ist ja ein guter Segler, geht kein Weg dran vorbei, mit dem er wirklich, sagen wir mal, Mittelfeld Vendée Globe angreifen kann. Und das ist schon mal, ein Pfund, finde ich. Ne? Und es sieht auch ganz witzig aus, hat überhaupt nichts mehr mit vorher zu tun, mit Charal, mit diesem ganzen silbernen Look und dann später eben mit Teamworks, da war ja alles blau und so und blau, silber und jetzt ist einfach, jetzt ist schwarz und rot irgendwie so, sieht wie mein altes Fahrradtrikot aus. Aber okay, das interessiert mich halt
wesentlich weniger. Durchgeschwitzt oder mit Rändern?
Ja, durchgeschwitzt sieht er nicht aus, aber schwarz-rot, ja. Da fällt mir gerade so ein, aber egal, gut. Wollen wir nicht abschweifen.
Nee, was ist denn neu an dem Schiff, weißt du das?
Neu? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee.
Also was ist wenn's ist es nur lackiert worden oder ist auch?
Ja, ehrlich gesagt, soweit ich Bescheid weiß, ist es lackiert worden, ist vielleicht ein bisschen auch, sagen wir mal, innen ein bisschen umgebaut worden, sagen wir mal, nach den Bedürfnissen von Oliver Herr. Was da jetzt großartig umgebaut wurde, also so im Stil von neue Foils oder so, nicht, dass ich wüsste, nein, überhaupt nicht. Nee.
Ah, okay. Ja, das kann sein, es ist jetzt bei allen, es gibt immer Pressemitteilungen, ja, und das haben wir jetzt verändert und da ist es ein bisschen leichter geworden. Irgendwo habe ich gelesen, 600 Kilo leichter. Also, aber das weiß man
nicht. 600 Kilo? Das ist natürlich
cool. Bei irgendwem, nicht bei ihm, aber habe ich das gerade so im Kopf oder irgendwas mit 600. Jedenfalls, weil das sind ja, ich finde dann immer, das ploppt dann so auf und man sucht dann immer, was ist denn jetzt eigentlich? Aber ich glaube, das Beste, was sie mit diesen alten Schiffen machen können, um sie nochmal zu pimpen, ist eben so ein Satz neuer Foils. Der geht schon eine Menge im Grunde rein. Ob er das jetzt schon hingekriegt hat, habe ich jetzt gerade auch nicht so auf dem Schirm. Aber aber das hängt ja eher an. Das haben wir auch immer gesagt, es kostet ein Satz, kostet 500.000 oder sind das, oder haben wir mal gesagt, ein Foil? Nee, ein Satz,
also
500.000 oder 600. Ja.
Man muss aber dazu sagen, Justine Metro hat noch kurz vor der Vendée Globe neue Foils gekriegt. Und für einen Irrsinnspreis, das war, da ging es um 800.000 bis 1 Million. Ein absoluter Irrsinnspreis, der da genannt wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Oliver Herr jetzt plötzlich so gut gesponsert und gepimpert wird, dass er tatsächlich gepampert wird. Ja. Also letztendlich, es muss wirklich nichts Dramatisches sein, was da jetzt neu gemacht wurde.
Ja, mal sehen. Aber es sieht schick aus, genau.
Sieht cool aus und ist echt cool, ja. Ist ein schönes Boot. Ja, und was natürlich, um im Hafen von Lorient zu bleiben, ja, die Gitana, ne? Das ist so ein geiler Ultim-Trimaran, aber wir kommen jetzt ein bisschen raus. Der ist auch gestern draußen segeln gewesen und es ist einfach zu göttlich. Da gab es auch eine ganz scharfe Szene. Ich war in Lamour Plage, also so ein bisschen so außerhalb. Also man muss sich das so vorstellen, wie Rad ist das Vorhafenbeck, wo die Boote alle ihre Segel setzen und so weiter und so fort. Und dann geht's raus. Und auch wenn sie reinkommen, dann segeln die bis vor die Haustüre sozusagen, unter Full Speed, ja, obwohl es ganz eng ist da. Aber da genau an der Enge stand dann gestern eine Familie am Strand. Die hatten ein Stativ dabei. Auf dem Stativ war das Handy drauf. Und dann haben die sich da alle aufgestellt. Ich denke, warum stehen die da jetzt da, im Hintergrund die Zitadelle? Und dann kommt von rechts in Full Speed eben Gitana reingefahren. Und die Familie ist dann so, filmt sich mit Gitana im Hintergrund. Und dann ist da so eine Achtjährige, die dann da irgendwie sich umdreht und dann so mit großen Gesten das Boot hinten erklärt. Also irgendwie so wahrscheinlich so eine zukünftige Violette d'Orange. Und also es war wirklich, wirklich hinreißend, was da so stattfand gerade. So, und wie die Leute hier in der Umgebung, das ist alles so normal. Ich meine, also ich find's irre. Also muss ich ehrlich sagen, mir hat das sehr gut gefallen als Szene. Jetzt bin ich natürlich vom Thema Regatta sehr abgewichen. Aber gut, alles klar.
Was echt richtig traurig ist, eben irgendwie über die auch, als ich gesagt habe, dass 21 Boote bei der Route rumstarten, ist auch gelistet Thomas-Royon. Also er ist da auf jeden
gelistet
Fall.
Gelistet ist er.
Er ist gelistet. Es ist echt erschreckend zu sehen. Carsten hat es auch vorhin irgendwie noch geschickt. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, dass er jetzt anfängt über sozialen Medien irgendwie. Ich brauche noch einen Partner. Jetzt sucht er wirklich irgendwie in einem herzzerreißenden Video, finde ich. Also was heißt herzzerreißend? Das ist halt einfach total traurig. Der findet niemanden. Ne? Der ruft jetzt auf und wir sind bereit und kontaktiere uns. Was ist mit dir? Melde dich.
Ja,
ist schon sehr verzweifelt. Ne? Also, das Boot wird auch gezeigt. Wer es sehen möchte, wie dieses Boot aussieht, das ist jetzt, er zeigt der viel. Also das ist ja wahrscheinlich, wer sich für Boris Boot interessiert, wird da auch schon für dich. Die bauen ja zusammen. Mhm. Das ist ja das Schwesterschiffchen. Mhm. Ja, Miku, wie ist denn da die Stimmung? Du kennst ja den.
Ja, die Stimmung ist nach wie vor, wie ich schon beim letzten Podcast zu dem Thema dann gesagt habe, die Stimmung ist nach wie vor im Keller. Also das klappt auch nicht mehr. Das Boot soll 18. Juni gewassert werden und vom Stapel laufen dann. Ne? Und ja, da muss dann irgendwas jetzt mit Sponsorship geschehen, weil du kannst da ja auch nicht ein leeres Boot hinstellen. Und dann erwarten, dass dann doch nochmal Sponsoren kommen. Ich weiß es nicht. Also, wie sie sich das alles vorstellen, er redet immer noch von seinem Boot. Es ist aber nicht sein Boot. Es ist leider so. Es ist nicht sein Boot. Er hat es nicht finanziert. Es ist sein ehemaliger Sponsor, der es finanziert und der ihm in die Hand versprochen hat, wenn du einen neuen Sponsor findest, dann ist der derjenige, der natürlich dieses Boot bekommt. Punkt. So ist das. Mhm. Und es ist dramatisch. Es ist wirklich dramatisch, weil das wird ein Renner, das wird eine geile Kiste. Und wenn man sich dieses Video von ihm einfach mal so nochmal so reinpfeift, also nicht nur die Bilder, sondern auch, was er aufzählt, was er alles erreicht hat im Laufe seiner Imoca-Karriere allein. Ja, da langt man sich wirklich an den Kopf, dass in der Szene keiner diesen Mann will. Und der ist, man muss wirklich dazu sagen, er zählt zu den verträglichen Typen. Er ist ein guter Typ. Er ist einfach gut und er kommt auch, finde ich, sagen wir mal, medial gut rüber. Also natürlich weiß ja jeder hier in dem Podcast, dass ich ihn besonders leiden mag, aber trotzdem, es ist eigentlich eine Schande, dass der Mann so an der kurzen Leine gehalten wird im Moment. Ne? Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm irgendwie.
Aber kann ja noch passieren, ne?
Es kann theoretisch noch passieren, nur es ist halt eben, ich weiß es aus der Szene raus, die Leute, die in seiner Crew arbeiten, die reden mittlerweile relativ offen darüber, dass nichts, aber auch gar nichts in Sicht ist.
Weißt du, wenn da jetzt irgendwas.
Ja, wenn da jetzt irgendwas wäre, ja, wir sind kurz vorm Abschluss oder sonst irgendwie was und dann springt doch noch einer ab oder irgendwas, wenn es das wenigstens wäre. Aber es gibt keine Verhandlungen. Ich meine, ich hoffe wirklich für ihn und für sein Team, dass ich mich jetzt gerade selbst lügen strafe. Also ja, Das, ich hoffe es wirklich für die, ne? dass das alles nur Geschwätz war, was ich da so jetzt gehört habe in letzter Zeit und dass wirklich schon ein Sponsor im Hintergrund steht. Ich würde mich sehr freuen, aber dann würde ja auch nicht solche Videos losgehen.
Nee, ist klar, ich wollte gerade sagen, wenn der mit irgendjemandem verhandelt, dann wird der nicht so ein Video rausgehen. Dann
machst du doch nicht sowas, oder? Ja, nee. Genau. Ja.
Aber wenn du doch schon wenn du so ein Mini schon gekauft hast, könntest du ja vielleicht auch günstig dann den Imoka erwerben. Also ich
Carsten, würde das auf so einen Spruch habe ich gewartet und da habe ich natürlich jetzt auch gleich schon eine Antwort. Das wäre ja möglich gewesen, wenn mich Segelreporter ordentlich bezahlt hätte.
Okay, sehr schön.
Du kannst natürlich, sagen, du bist der Chef von Segelreporter.
Ja.
Dann mach du doch einfach einen Sponsor, du denn noch einfach mit Segelreporter.
Ja. Ich überlege ja auch die ganze Zeit. Aber
Wie viele Abos müssen die Leser abschließen, um dass du Thomas Rouillon sponserst?
10, 20.
Wir können ja schon mal anfangen.
Ja.
250.000 Abos.
Ja, sehr gut.
Wir machen noch das, wir gehen mal zum, switchen mal zum nächsten Thema. Ja. Miku, immer jedes Mal steige ich gleich ein mit der Frage. Wird denn in Frankreich der CGP, in Lorient der CGP geguckt? Oder sitzen die immer noch zu Hause und gucken in Asterix die alten Filme?
Sie gucken die alten Filme. CGP, ja, es gibt welche, die gucken. Aber also sagen wir mal, beim Bier oder so wird nicht drüber gesprochen. Nee, ganz und gar nicht. Und in den Medien, also das kann ich auch bestätigen, ist nicht so berauschend. Und wenn da jetzt auch noch die Deutschen aufs Podium kommen, das ist ja nur so was langweilig.
Also ist ja aber mit einem Franzosen.
Ja, gut, okay. Ja. Aber ja.
Vom deutschen Boot.
Okay. Ja, stimmt.
Ja. Noch schlimmer.
Das ist, aber
Carsten, erzähl doch mal das LGP, komm.
Ja, stimmt. Also ja, das war ja das Highlight des Wochenends. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, und jetzt waren sie ja in Bermuda. Und klar, ich freue mich inzwischen wirklich drauf, wenn ich sehe, es ist wieder Wochenende, kann ich abends, ich gucke meistens auf YouTube. Aber diesmal, ich habe es gar nicht gehört, hat das jemand gesehen? ZDF war ja diesmal Nils Kaben und hier unser, wie heißt er noch? Weißt du, wo sich die Leser oder einige Kollegen über die Frisur
Felix von der Höfe, ne?
Von der Höfe, genau. Ja, genau, der ja auch mit Grindr ist und zum Team gehört, ist so ein bisschen Medienmann. Also die sollen da kommentiert haben, habe ich gar nicht so richtig gehört. Also das war
ich habe es auch auf YouTube gesehen.
Ja. Aber es war bestimmt dann mit den beiden wahrscheinlich besser als
ja, sonst bestimmt,
jetzt auf ZDF. Aber ich habe es eben nicht gesehen, weil es ist natürlich schwer zu überbieten, den englischen Kommentar mit den Typen, die das da irgendwie live machen. Ja, und toll, also deutsche Performance. Wie gesagt, beim letzten Mal in Rio waren sie ja den ersten Tag schon gut dabei und haben dann sofort leider die Chance, ich glaube, waren sie Vierter am ersten Tag, man will ja immer unter diese Top 3 kommen und dann haben sie das erste Rennen am Sonntag ein bisschen dann daneben gesetzt. Das war ja auch ganz andere Bedingungen und hier ging das dann jetzt auch wieder schwierig los, haben sie ganz einen heftigen Penalty gekriegt, also wo sie echt gut gestartet, dann also in dem ersten Rennen vom Sonntag und das schießt, oha, jetzt ist es wieder vorbei, jetzt geht es wieder irgendwie los. Aber das haben sie dann wieder umgedreht und als man dann dachte, jetzt wird es nochmal knapp, das letzte Rennen dann vor diesem Finale. Und dann, oha, kann das nochmal nach hinten losgehen. Also haben sie sich ja gebattelt, ich glaube mit den Amerikanern und das ruckte alles zusammen. Die Engländer kamen plötzlich auch wieder nach vorne. Ja, und das war dann also der sensationellste Start von allen, drei, sieben Rennen, ist dann in diesem Rennen, wo eigentlich der größte Druck stattfindet, ist Erik dann und dem Team da gelungen und so da durchgehämmert, also so einen sogenannten Slingshot-Start, hat eine Lücke in Lee gefunden und ballert da halt durch. Das ist natürlich wunderschön, weil das vorher ein paar Sachen auch nicht so gut funktioniert. Ja, und dann haben sie haben dann leider das im Finale, weiß ich auch nicht so richtig, da haben sich die aus Australien waren ja mit im Finale und was kriege ich, wen hatten wir noch dabei? Achso, jetzt komme ich gerade. Ach ja, und die Spanier, genau. Und die Spanier, ja, immerhin Sieger der vergangenen Saison, haben sich da so ein bisschen auf die Deutschen konzentriert, was mich gewundert hat, ob sie sich wirklich konzentriert haben. Fakt war, sie waren etwas zu früh in der Linie, mussten dann einmal kurz hochstellen. In Luft waren dann die Deutschen. Das heißt, die haben sich beide ein bisschen gegenseitig behindert. Und die Australier sind halt durchgehämmert und haben das Ding dann auch relativ unspektakulär nach Hause gefahren. Und Team Germany war aber dran und hat dann aber, eigentlich dachte ich, nur letzte Tonne, überholen sie jetzt doch nochmal wenigstens die Spanier. Das war ganz knapp, aber wie auch immer, haben sich toll geschlagen, super Geschichte. Und ich bin echt, ich hatte ja wirklich ein bisschen Sorge nach den ersten Events. Und weil das letzte, wir erinnern uns, das ist die zweite Hälfte der vergangenen Saison, sind sie ja immer besser geworden, haben in Genf gewonnen sogar. Und danach ist das Team ja so mehr oder weniger auseinandergebrochen, weil in anderen Teams hin und her geschoben wurde, Leute wurden weggekauft und die hatten auch mehr Geld zur Verfügung, teilweise, was dazu führte, dass nachher auch die Briten den britischen Wingtrimmer Stu Bissell quasi weggekauft haben. Dadurch gab es eine Lücke im deutschen Team auf dieser Position und die mussten dann, ja, was ich denke schon, also es war jetzt nicht so wie ich Erik auch kenne, also er hat eigentlich das gerne, so ein Team zusammenzuhalten, hatten dann plötzlich ein Loch und haben dann nochmal geguckt auf dem Markt, wer ist denn da eigentlich noch, und haben dann den Franzosen engagiert. Und der aber da eben auch aus seinem Team raus ist, weil die Franzosen haben da auch Gas gegeben mit einem sehr namhaften Wingtrimmer. Und naja, so war das so ein bisschen aus der Not zusammengeboren, also mit Kevin Peponet. Und da dachte ich, oh Gott, dann sind die ersten Rennen ja auch jetzt nicht so super gelaufen. Und naja, aber so, und wir haben ihn ja auch schon im Podcast erlebt, Erik, und bin da echt begeistert, weil der, ja, da kommen eben keine Plattitüden und es ist so ehrlich nach außen kommuniziert. Man kann das irgendwie so nachvollziehen, dass der echt auch eine gute Stimmung macht und auch bei den Analysen von den Rennen und dann, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Und das Team irgendwie so zusammen wächst und dann auch jemand wie Peponet quasi dann die Möglichkeit gibt, da auch zu performen. Und das scheint der Fall gewesen zu sein. Fakt ist, sie haben jetzt ihr erstes Podium und sind in der Gesamtwertung auf Platz 6. Also das macht großen Spaß und das kann wirklich auch diesmal ein Finale am Ende nochmal geben. Das müssen dann die Top 3 erreicht werden in der Gesamtwertung für das. Und da fehlen jetzt noch nicht mal die Hälfte ist gesegelt und Deutschland ist da. Fertig.
Das habe ich gelesen, irgendwo ein Kommentar. Ja, gut, also ist ja jetzt gut, aber die sind im Gesamtranking, sind sie Sechster, jetzt muss man auf dem Teppich bleiben. Ich finde, das passt genau zu dem, wo du ihn gerade genannt hast, zu Eriks, zu dem Interview, was wir hatten im Podcast, weil der ja immer von diesen kleinen Schritten, immer wieder gucken, nächsten Step machen, also nicht auf einmal so, ja, aber jetzt gewinnen wir alles, sondern sich langsam immer weiter zu entwickeln. Und allein von dem Ranking und von den Ergebnissen funktioniert das ja scheinbar. Also die werden ja immer ein Stückchen besser. Das wird ja immer, ich meine, die sind jetzt noch, also die haben auch nur, haben 23 Punkte. Die Franzosen haben 2 Punkte mehr. Also die, das ist ja, wenn die jetzt weiterhin so gut performen, dann haben wir noch Sassnitz noch, ich glaube noch 3 Events, danach ist Sassnitz im August. Heimspiel. Und da fingen sie ja letztes Jahr kurz vorher erst an, also nicht erst, aber dass sie da gut performten und Genf und war ja noch super bei denen und sowas. Also, hast du mal beobachtet, kannst du sagen, wo sie sich am meisten verbessern oder ist es so eine Gesamtperformance, die besser wird?
Ja, ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, weil auch bei jedem Event ist ja dann anderer Wind, andere Bedingungen. Das macht enorm viel aus. Wenn wir uns dann erinnern, Rio war total drehiger Winter und am Zuckerhut, da lagen sie dann irgendwie im Öl und der eine fällt dann plötzlich los. Und das hat dann sehr viel so mit Trim und Erfahrungsdaten, Datenanalyse zu tun. Und jetzt sagten sie quasi, das war relativ viel Flachwasser, ein deutlich stabilerer Wind und auch jetzt nicht extrem viel Wind. Also da scheinen sie jetzt irgendwie so ein Datenpaket zu haben, wo sie sagen, okay, da sind wir schnell. Also sie waren schnell, das sagen sie, sagt Erik auch. Das war super. Und dann können, das tatsächlich war immer noch mal ein Problem, die Starts, zumindest am ersten Tag. Aber diesmal sind sie wirklich da durch das Feld gehämmert. Also waren, glaube ich, irgendwo habe ich eine Analyse gesehen, haben die meisten Boote überholt, die können ja immer das checken, dann auch datenmäßig, was medienmäßig nach draußen geht. Also waren eins der Teams, was am meisten Boote innerhalb eines Rennens überholt hat. Ist ja das letzte Rennen, wenn du den besten Start hast, gewinnst du meistens auch. Das ist dann gar nicht mehr so die große Kunst. Aber das heißt, da waren sie im Grunde dann halt bei den Bedingungen jetzt schnell, wenn es jetzt beim nächsten Mal, weiß ich nicht, wieder das kleine Rig gefahren wird, weil es komplett ballert, dann ist, glaube ich, auch wieder das Spiel anders. Aber ja, ich finde das schon sehr bemerkenswert, dass sie diese kleinen Schritte machen. Besonders, und ich glaube, dieser Faktor, den werden sie nicht so schnell ausgleichen können. Es gibt jetzt immer mehr Teams, die wirklich einen krassen America's Cup Background haben. Und da wird natürlich, das ist jetzt gar, der Unterschied ist einfach nochmal, dass da viel mehr dann Geld drin steckt. Da sind natürlich dann ganz andere Coaching-Stuffs und Analysemöglichkeiten da mit so einem Cup-Team im Hintergrund. Wie gesagt, Frankreich sprachen wir gerade drüber, ist fast 1:1 das gleiche Team, aber da sind es dann einzelne Personen. Und da können die natürlich noch viel mehr analysieren, noch mehr rauskriegen, sodass dieser Einzelfaktor Mensch dann manchmal so ein bisschen da dann vielleicht nachher auch untergeht. Umso mehr ist eigentlich dieser Erfolg jetzt, umso höher ist der Erfolg jetzt da zu bewerten. Und ich hoffe mal, dass sie das halten können, aber es wird nicht einfacher. Also ich denke, so Teams wie Artemis, die jetzt, was ja im Grunde auch ein neues Team ist, was aber ja das Team New Zealand eigentlich ist, mit Outridge als Steuermann. Ich bin gespannt, wie das noch ausgeht. Aber das wird nicht einfacher.
Und Slingsby, irgendwie Team Bonds Flying Roos, die Australier am Bayern München des LGP-Moment. Also, ja, wenn man es jetzt auf die Liga bezieht.
Definitiv, wobei man sagen muss, das war ja bei den ersten Events ganz anders. Da waren ja die Engländer, die haben ja alles gewonnen, waren in jedem Finale. Jetzt sind sie beim letzten Mal in Rio letzter geworden. Hier jetzt gerade noch so auf dem vierten, obwohl das da wirklich, da sind sie wirklich nicht schlecht gesegelt, dann glaube ich einen Punkt gleich auf dem vierten und hätten aber auch sechs oder siebter sein können. Also das ist wirklich eine Änderung. Und da sagt man ja jetzt auch, wir sprachen gerade über Einzelpersonen, wir erinnern uns nicht bei den Australiern, in der ersten Saison ist ja Ian Jensen, der ist dazugekommen zum Team von den Briten. Und das ist ja auch ein Olympiasieger im 49er, damals mit Outridge zusammen und hat eigentlich auch mit Artemis irgendwie zusammengearbeitet. Und der hatte sich ja auch da Bein gebrochen und direkt in Perth schon beim ersten Mal war er raus. Und jetzt hat er zwei Events, war er mit dabei als Wingtrimmer, haben beide Events gewonnen. Also das ist, sagt man so, das ist jetzt auch wirklich ein Zeichen dafür, dass der Unterschied. Vorher hatten sie ja Ashby dabei, mussten Ersatzleute da quasi auf der Position sogar mit reinnehmen. Und ich glaube dadurch, und dann hast du natürlich recht, also jetzt würde ich auch sagen, ist es so ein Bayern-München da. Aber eigentlich kann man nur die zwei Events jetzt sagen und mit ihm dabei ist das jetzt das überlegene Team. Wobei man jetzt auch sagen muss, was ich habe gerade kurz America's Cup angesprochen, das ist ja auch spannend. Heute ist eigentlich das bekannt geworden, was vorher schon die ganze Zeit Gerüchte war, dass Australien eben jetzt ein America's Cup-Team macht. Slingsby wird das steuern. Und was macht das jetzt damit? Und da ist zum Beispiel auch, dass dann dieser Ian Jensen, der ja eigentlich bei ihm im SailGP-Team ist, der ist eben nicht beim australischen Team, beim America's Cup-Team dabei, sondern bei den Neuseeländern. Also es wird da alles durcheinander gemixt. Und aber die Cup-Parallelen sind da. Und ich glaube, dieses Team, auch der andere, das ist ja der Volltrimmer, Waterhouse, wo ist der denn? Der ist auch beim anderen America's Cup-Team dabei. Also da geht es dann auseinander, aber dieses australische Team an sich, beim LGP, ist schon sehr stark und auch im Moment scheint es zu überlegen, ja, gerade da.
17 Tage noch, dann geht es weiter in Halifax, glaube ich, ne? Oder New York. Nee, New York jetzt erstmal.
New York, stimmt, stimmt. New York. Genau. Richtig. Das wird auch wieder ganz anders, total drehend da zwischen den Hochhäusern. Das ist aber spannend, ja.
Genau, danach Halifax, Kanada, danach England, Portsmouth und dann Sassnitz. Mhm. Miku,
ist denn, komme ich nach Sassnitz.
Nein, wenn die Franzosen LGP nicht zu verfolgen. Wie war denn am Wochenende die Stimmung angesichts der Westmeisterschaft Contender auf dem Dümmersee? Wie war das?
Das war echt ein Highlight hier. Ne? Also Highlight, hier auch in Kiel. Sie hatten in unserer Bar hier, wo ich immer abhänge dann auch und so, da war jetzt ein extra großer Bildschirm aufgehängt. Und ich weiß nicht, wo die das hergeholt haben, aber da waren so Leute vor Ort, die das alles von allen Seiten gefilmt haben und so. Und es müssen auch welche mit Drohnen unterwegs gewesen sein.
Oh, ja, das war ich.
Dieser Kämmling, der war immer da. Und jedes Mal, wenn der auftauchte auf dem Bildschirm, dann war, wow, und dann standen die hier und haben die Fäuste gereckt. Und super, Karsten!
In Deutschland haben wir alle Public Viewing gemacht, Manage to Sale. Immer Reload, Reload, Reload. Es gab ja keine Bilder, aber es ist schon irre, Carsten, du hast wirklich, am Wochenende war die nochmal Westmeisterschaft, also praktisch auch.
Ist das so? Wie kommst du mal drauf? Heißt das so?
Es stand da bei Manage to Sale Westmeisterschaft. Also du bist schon mal Westmeister.
Nein.
Nur noch, also tausche ein S gegen ein L.
Ja.
Ne? Also es ist nur ein Buchstabe, der dich jetzt trennt und du hast am Wochenende auf dem Dümmer wirklich jedes gefahrene Rennen gewonnen, richtig?
Ja, stimmt. Genau. Weil es nur eins war, irgendwie war ein bisschen traurig.
Ja gut, das ist, weißt du, Thomas Rioux wird sich freuen, wenn er einen
Eindruck hat. Hast du recht. Nein, das war cool. Ja, wie gesagt, das war eine Ranglistenregatta, das ist eine Westmeisterschaft, keine Ahnung. Und ich habe tatsächlich da vorne gelegen, als es gepasst hat. Aber nein, weil die Geschichte, die ist eigentlich ein bisschen peinlich. Ich erzähle es kurz. Wir sind natürlich dann zum Dümmersee Samstagmorgen relativ früh, 13 Uhr Start. Ich habe meine Frau wieder dabei gehabt, bin schön im Bus los. Und aber es war klar, dass es knapp wird, aber jetzt nicht unbedingt, weil Steuermannsbesprechung war um 11. Und dann sind wir da angekommen und ich habe mein Boot halt auf und habe gesagt, hey, kannst du nicht mal zur Steuermannsbesprechung gehen? Dann erzählst du mir nachher, wie der Kurs ist. Und so, ja, nee, und macht das, ja, das hat mich dann entspannt, das war eigentlich cool und das hat auch alles gut geklappt, weil es war nämlich direkt Startverschiebung, weil war ein bisschen wenig Wind da jetzt eigentlich schon und dann so und dann hat sie mir nochmal, weil sie das auch kennt, hat sie mich dann genommen, guck mal, das ist dann der Kurs und ich sage, wie ist denn der jetzt, weil der so ist nicht so wie in der Notice of Race oder wie auf Manage to Sale angegeben, die haben da irgendwas was anderes gebastelt und dann kennt sie mich schon, also ich war natürlich eher so im Tunnel und segeln und ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe ja, meine These ist ja eine lange Beziehung und wir haben wirklich eine sehr lange Beziehung, funktioniert ja auch deshalb, wenn man nicht, oder sie würde vielleicht nicht so funktionieren, wenn man alles genau zuhören würde, was die Frau sagt. Sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz hart oder ganz, ganz lustig, weil naja, ich glaube, wenn es dann so geht, so mit der Stimme, das hat ja oft dann viel was, die Spülmaschine ausräumen oder nicht oder was auch immer man so vielleicht nicht gerade Aufgaben zu erledigen hat, wie auch immer. So erkläre ich es mir jedenfalls, dass ich vielleicht dann doch nicht so richtig zugehört habe. Und Fakt ist, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mir wirklich keine Schuld, ist noch mit mir hin, ist auf die Flipchart gegangen, guck mal, das ist der Kurs. Und ich so, ja. So, und dann waren wir in diesem Rennen und ich bin dann einen super Vorwindkurs irgendwie von 5 auf 1 gefahren. Und dann sagt noch hier Felix nebenan auf dem Vorwind, sag mal, Carsten, gehst du jetzt gleich ins Ziel? Ich sag, ja, geht ins Ziel. Und dann, ich fahre unten um die Tonne, mach alles dicht, um ins Ziel zu kreuzen, nämlich so eine kleine Kreuzung, denke, wo ist denn die Ziellinie? Und dann schrie Felix von hinten, nee, Carsten, da hinten! Das heißt, es ging also nicht kurze Kreuz ins Ziel, sondern so ein Raumschutzkurs, wie es eigentlich oft üblich ist, in die Ecke. Naja, und ich habe es verkackt. Also Volker Tüdel hier, unser richtig guter Contender, sehe ich leider, Volker Niedig, ist dann tatsächlich, ich bin abgedreht und sind wir gleichzeitig ins Ziel gefahren und ich habe dann am Zielschiff aber gehört, ja, habe seine Segelnummer gehört und gesagt, ach scheiße, der war vor. Habe mich natürlich schon geärgert und ja, was war, ich meine, im Endeffekt hatte er einen Frühstart und ich bin dann doch Erster gewesen und habe eigentlich viel falsch gemacht. Und meine Frau war sicherlich nicht schuld. Ich musste mich selbst da mal an den Kopf klopfen und öfter einfach mal zuhören. Vielleicht ist das die Regel und dann
passiert
das.
Aber da siehst du mal, was du für einen irren Vorsprung gehabt hast, wenn du noch Fehler und dann trotzdem noch Erster. Das hätte sich Sam Gutschall nicht leisten dürfen, so ein Fehler.
Nee, hätte er nicht. Aber ich finde es lustig, das ist auch erzählt, im Ende, klar, wir sind, was man tatsächlich nochmal überlegen, oder wo ich mich ein bisschen geärgert habe, wir sind dann den ganzen Tag wirklich auf dem See rumgetrieben, haben wir mal ein Rennen auch gefahren, das dann abgebrochen wurde, wo ich immer denke, mein Gott, wenn man heutzutage so viel Zeit verdödelt auf so einer Regatta-Strecke, nichts gegen den Wettverleiter, das glaube ich, ist eher so eine Philosophiefrage, die auch auf der Alster haben wir das viel diskutiert mit den Drachen hier, einfach mal ein Rennen laufen lassen und dann sei es nur schweinisch, also würde ich irgendwie appellieren, ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass ich von einer Sechs-Seen-Platte komme und da auch drehende Winde sind, da hast du halt nicht immer den Wind perfekt zur Lufttonne liegen, aber trotzdem sind jetzt nicht gerade immer die schlechtesten irgendwie vorne. Also das war wirklich schade, weil wir haben da ganz viele gestartet, waren ja auch Findigis dabei und Eros und man treibt dann doch viel rum, obwohl eigentlich es bewegt sich andauernd was, aber der Wind ist jetzt nicht perfekt in der Mitte. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, man hätte da auch drei Rennen an dem Tag segeln können. Manche werden mir da nicht zustimmen, aber ich weiß, das sind unterschiedliche Philosophien, Regatta-Segeln. Egal, wir haben eins gesegelt und am Sonntag war dann gar kein Wind mehr, aber wir hatten Spaß da, viele gute Freunde, das ist ja auch immer so ein Community-Treffen da mit den Leuten, so nach so einem langen Winter und das dazu.
Miku, du würdest aber auch trotzdem sagen, er ist jetzt auf dem Titel eigentlich Favorit, das ist fällig, ne?
Also finde ich schon, ja. Also in jedem Fall.
Also wollen wir keinen Druck machen, aber
Die Franzosen sagen es.
Es gibt, glaube ich, gar keine französischen Contender-Seele, habe ich mal.
Ja, aber es gibt viele französische Contender-Sachverständige.
Ja. Ja, okay.
Die vorm Fernseher sitzen, wie schon gesagt. Und ja,
hast du recht.
Alles ja. Obwohl, so ein paar segeln hier auch rum, ne? Hier, Lorient segeln ein paar.
Ja, doch, so einzelne. Ich glaube, ich habe im Silberplaner vor 2 Jahren, da war ja erster Euro, da habe ich, glaube ich, mal einen gesehen, der war auch ganz gut. Aber ja, aber nicht, ist jetzt nicht die größte Klasse. Ja. Deutschland ist.
Ja, klar, die haben ja auch keine Chance in der Klasse, Carsten. Was willst du als Franzose jetzt da einsteigen? Weißt du würdest jetzt auch keinen Bundesliga-Club gründen, weil Bayerns Dominanz und deshalb macht es für die Franzosen, deshalb fahren sie, bereiten sich vor und warten eigentlich in Lauerstellung auf den Figaros, Imokas und sowas, warten halt, bis halt Platz ist. Vielleicht kommt der Royan noch rein. Das wäre geil, oder?
Wer weiß.
Royan segeln?
Ja, aber ich habe tatsächlich heute... Wär nicht uninteressant. Ich habe aber tatsächlich, also wo es sich entscheiden wird, ist ja wirklich jetzt ganz witzig, wo ihr gerade in den Tiefen der Contender-Klasse wollt. Ich habe mir heute irgendwie einen neuen Mast bestellt und ein neues Segel, aber der dominierende Holländer, wir waren vor 14 Tagen schon in Holland, Segel Medenblick auf dem WM-Revier und der fährt da sehr gut mit. Und das könnte, wenn das funktioniert, dann kann ich mal realistisch einschätzen, wie man dann auch ein WM-Ergebnis sein könnte, jetzt, wie es jetzt so läuft. Bei wenig Wind war das jetzt gut, war ja ganz nett und war ich auch schnell, aber das ist eine andere Geschichte, wenn es da dann richtig weht oder, na, mal gucken, aber gut, spannend.
Wir haben jetzt kommt der Motivationspush für dich, weil jetzt kommt das Ende dieses Podcastes und dein WM-Song, der offizielle Carsten Kemling Podcasten WM-Song. Deshalb sage ich mal vielen Dank, Carsten und Miku, und wir sprechen uns wahrscheinlich kurz vor der Vendée Arctique nochmal wieder, ne?
Ja, könnte sein, ja.
Mhm. Gut, dann viele Grüße nach Miku, wollte ich sagen.
Nach Miku.
Unter die Bunker und nach Hamburg in die Contender-Zentrale. Bis bald, ciao, ciao.
Ja,
jetzt kommt der Song erst.
Ah, ja.
Böen, kurzer Kick. Contender auf der Leyline klar. Carsten zieht Dampin entlang. Trapezrad schon halb in zwei. Schwert klemmt fest bei Welle 3. Hände offen, Muskeln heiß. Doch hält das Fleiß, wird der Titel heiß. Halte tief und nicht gekentert. Außenrum bei 4 Beaufort. Hol die WM-Klassenfahrt. Bis zur letzten Tonne hart. Wenn die Böe durch den Mastkorb pfeift und die Wände gerade greift, zieh doch einmal außen rum. Heute wird Geschichte gemacht. Hält das Preis, wird der Titel heiß. Fliegt im Morgenlicht. Keiner schenkt dir einen Stich. Steuerbord mit vollem Druck. Carsten sucht die letzte Lück. Ölzeug nass, die Finger steif. Doch der Contender fliegt und greift. Noch eine Halte, letzter Kreis. Hält es Preis, wird der Titel heiß. Halte tief und nicht gekentert. Außenrum bei 4 Beaufort. Hol die WM-Kassenfahrt bis zur letzten Tonne hart. Wenn die Böe durch den Mastkorb pfeift und die Wände gerade greift, zieh noch einmal außen rum. Heute wird Geschichte gemacht. Hält es Bleis, wird der Titel heiß. Tief und nicht gekentet. Außenrum bei 4 Beaufort. Hol die WM-Klassenfahrt bis zur letzten Tonne hart. Wenn die Böe durch den Mastkorb pfeift und die Wände gerade greift, zieh doch einmal außenrum. Heute wird Geschichte gemacht. Hält es Bleis, wird der Titel heiß.
Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden.